Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Doch diese, das gerade die über mich Zeugnis ablegen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Ich sammle nicht Ehre von Menschen, sondern ich habe erkannt, ihr habt die Liebe Gottes nicht in euch. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn annehmen. Wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander sammelt, aber nach Ehre, die von Gott kommt, nach ihr nicht trachtet? Meint nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Moses ist es, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Wenn ihr nämlich Mose glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr dann meinen Worten glauben? Das Johannesevangelium. Eine frohe Botschaft. Ein äußerst aggressiver oder zumindest harscher Text an dem Sonntag, der nach unserer Predigtreihenordnung doch der praktizierten Nächstenliebe gewidmet sein soll. Ein Text, vor dem ich ehrlich gesagt zunächst einmal davonlaufen wollte oder gegen ihn anpredigen. Der rechthaberische Ton aus dem Mund des von der heutigen gängigen Wahrnehmung immer mit Liebe und Sanftheit verbundenen Jesus macht ihn erst einmal fremd. Selbst wenn ich nicht Anhänger der reinen Liebestheologie und Christologie bin. Aber gegen wen zieht Johannes denn da überhaupt zu Felde? Sind es die, von denen einer im Lukasevangelium gerade so schmählich gegen alle biblischen, also alttestamentlichen Gebote der Nächstenliebe gegenüber Lazarus versagt? Sind es wir? Nun, zu diesem Punkt kommen wir vielleicht, aber zunächst widmen wir uns dem Johannes, beziehungsweise der Gemeinde des Johannes. Nach heutigem Stand ist das Johannesevangelium Teil einer innerjüdischen Auseinandersetzung. Nach heutigem Stand. Das ist immer wieder wichtig zu betonen, denn Johannes war einmal in unserer Geschichte neben Paulus einer der Kronzeugen der antijüdischen Propaganda unserer Kirche oder weniger drastisch gesagt, ein Kronzeuge des starken antijüdischen Verstehens des ganzen Neuen Testamentes und damit des Christentums. Das ist heute zu Recht ganz anders. Natürlich, und ich meine es nicht eitel, nicht ganz analog, aber auch ein Zeichen für die grundlegende Veränderung. Superintendent Berthold Höcker sagte einmal, dass es ihn besonders freue, dass von der Kanzel, von der einst der eingefleischte Antisemit und Hofprediger Adolf Stöcker predigte, nun der Antisemitismusbeauftragte der EKD Christian Staffer predigt. Veränderung. Also das Johannesevangelium wurde einst eingefleischt antijüdisch gelesen und macht heute, wie ich schon sagte, ehrlich gesagt immer noch Mühe mit seiner Harschheit. Aber es ist eben ein Teil einer streitbaren jüdischen Debatte um die Rolle von Jesus und der Tora. Eine Debatte zwischen den Jesusgläubigen Juden der johannäischen Gemeinde und der Synagogengemeinde. Die hatte die johannäische Gruppe wegen dieses Streites schon aus der Gemeinde ausgeschlossen. Daraufhin sind wohl einige wieder in den Schoß der Synagoge zurückgekehrt. Beides, Ausschluss und Rückkehr, lassen die Gefühlswelten hochschlagen. So hoch, dass wir eigentlich im ganzen Johannesevangelium beobachten können, dass es keine echten Dialoge, keine echten Gespräche zwischen den Jesus-Anhängerinnen und denen gibt, die der Autor Judaioi die Juden nennt. Da die Johannesgemeinde sich aber selbst ja noch als jüdisch versteht, kann das kaum die gesamte Judenheit meinen, wie es dann später leider verstanden wurde. Nun aber, worum ging es? Unser Abschnitt verrät das leider nicht. Wir müssen uns ganz an den Anfang des Kapitel 5 begeben. Dort wird die berühmte Heilung am Schabbat beschrieben, an dem nicht weniger berühmten See Bethesda. Diese Heilung, die für sehr großen und aggressiven Unmut unter einigen der schriftgelehrten Juden sorgte. Jedenfalls nach Johannes. Nach Johannes planen sie auch nach dieser Heilung seine Beseitigung. Hier muss ich einen kleinen Einschub machen, der mir wichtig ist. Denn gerade bei Johannes gibt es Stellen, die auf die Zwangslage der Hohepriester aufmerksam machen. Denn sie mussten sich vor das Volk werfen, sie mussten das Volk schützen, das durch Massenbewegung, Gruppenbildung auf den Straßen, die Jesus verursachte, römische Reaktionen provozieren konnte, die das ganze Volk gefährden. So sagt und warnt Kaiphas der Hohepriester: Es ist besser, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Die Angst vor Besatzern. Die Heilung am Sabbat, mit der dieses Kapitel beginnt. Wie ist das mit Sabbat und Heilung? Und wie kann es anders sein in jüdischer, aber auch christlicher Literatur? Es ist umstritten. So gibt es in späterer rabbinischer Positionierung eine klare Aussage bezogen auf die Beschneidung. Die Beschneidung, wenn sie denn auf den Schabbat fällt, also der 8. Tage nach der Geburt auf den Schabbat fällt, hebt das Beschneidungsgebot, das Schabbat-Verbot auf. Und daran knüpft sich eine Position, die sagt, na, wenn so ein kleiner Körperteil am Schabbat sozusagen einen Eingriff erfährt, warum dann nicht der ganze Mensch, wenn es nötig ist? Bei Todesfragen, also bei Risiko des Sterbens, war sowieso klar, dass das Schabbatverbot aufgehoben wird. Also wir lesen hier nicht wieder von einer völlig neuen Position Jesu, der am Schabbat den Lahmen am See Bethesda geheilt hat, sondern von einer bestimmten Positionierung in dieser im Judentum auch tatsächlich kaum aufhörenden Debatte über die Frage, was ist eigentlich, wo ist der Punkt, wo wir das Schabbatgebot durchbrechen müssen. Jesus aber leitet aus dieser Heilung, also aus seinem Tun ab, dass er nur das tut, was der Wille des Vaters im Himmel ist. Das sagt er laut und trägt damit nicht wirklich zur Befriedung der Situation bei. Ich tue, was Gott will, nicht, was ich mir ausdenke. Meine Werke geben davon Zeugnis, dass ich von Gott gesandt bin. Wenn ihr die Schriften ernst nehmen würdet, wüsstet ihr davon. Denn denn die Schriften, also das damals noch nicht kanonisierte Alte Testament, die hebräische Bibel, legen Zeugnis von ihm ab. Hier spüren wir sehr klar und deutlich, dass es auch Jesus um eine Auslegung der Schriften geht und nicht um eine Ablehnung der hebräischen Bibel, des Alten Testaments und seiner Gebote oder gar des Judentums. Nein, für Jesus zeugen seine Werke von der Einigkeit mit Gott, den auch Israel seinen Vater nennt. Aber der johannäische Jesus treibt es noch weiter. Denn er führt zu meiner Überraschung an, dass auch Mose ihn bezeugt. Interessanterweise zitiert er diese Stellen nicht, weil er wohl davon ausgeht, dass seine Leserinnen und Hörerinnen sie gleichsam präsent haben. Da ist die Stelle im 5. Buch Moses in der Rede Mose an das Volk, die Jesus kühn auf sich weisend auslegt. Einen Propheten, sagt Moses da, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Auf diese Stelle offensichtlich bezieht sich Jesus. Ich verstehe ihn, dass er das nicht zitiert, so dass die Frage, die wir müssen uns immer vorstellen, 70 ist Tempel und Jerusalem zerstört. Das Heilige in Israel ist durch die Römer zerstört worden. Der Johannes schreibt circa um 100. Das ist überhaupt nicht vergessen. Und es kann sein, dass die gesamte Gemeinde denkt, dieses Versprechen Mose muss endlich stattfinden, damit wir endlich befreit werden. Und vielleicht ist es deshalb in den Herzen und Köpfen der johannäischen Gemeinde eingespeist. Mose wird auch zum Zeugen dafür, dass die Gegenseite ohne Glauben ist, wie sie auch ohne Liebe ist und allein auf die eigene Ehre und nicht auf die Gottes zu achten und für sie zu arbeiten bereit ist. Nein, das ist kein Dialog, kein Gespräch, nicht einmal ein Streit, sondern böse gesagt ein Abkanzeln der Gegenseite, die der Autor nicht zu Wort kommen lässt. In der Konfliktlage der johannäischen Gemeinde, vermutlich verständlich, wird hier nach der erzwungenen Trennung von der Synagoge eine scharfe Trennlinie ihrerseits gezogen. Diese Linie trennt aber die Gemeinde nicht von den Schriften oder vom Tun des Gerechten in der Orientierung an der Tora. Im Gegenteil, die antijüdischen Perspektiven auf das Alte Testament und die berühmten protestantischen Denunzierungen der so schlecht beleumundeten Werke finden wir nicht bei Johannes. Die Trennungslinie heißt, was ist eigentlich ein Christus, ein Gesalbter, ein Menschensohn, der Messias? Kann Jesus als der gelten? Für die einen kann er das sehr wohl und für die anderen müsste etwas ganz anderes in der Welt passiert sein, wenn er der Messias wäre. Und was lernen wir daraus 1900 Jahre später? Eines ganz sicher, es gibt große Polemik in unseren Evangelien. Es ist eine innerjüdische Polemik um die Frage, wie verstehen wir unsere Schriften? Das andere, was zu lernen wäre, könnte ja genau eine Streitkultur sein. Vielleicht nicht genau diese monologische Streitkultur, aber doch der Mut, um das Ringen, welchen Weg wir einschlagen wollen. Dazu gehört auch und zunächst, dass wir froh sein dürfen, dass wir mit der Auferweckung Jesu mit hineingenommen wurden in die Beziehung zu dem Gott Israels. Denn dieser Glaube an die Auferweckung verbindet uns mit dem Glauben Israels an die Auferweckung der Toten am Ende der Zeiten. die mit dem auferweckten Jesus unsere Teilhabe an Gottes Geschichte mit Israel und seinen Schriften eröffnet. Also lernen wir, wenn auch, wie gesagt, modifiziert, dass eine Streit- oder sagen wir Gesprächskultur wichtig ist, in der wir die Frage nach dem rechten Tun und der Bedeutung Jesu für uns heute buchstabieren, gemeinsam nachdenken. Denn wo wie heute die prinzipielle Gleichheit der Menschen vor Gott so angefragt ist, wenn die Differenz unter den Menschen gegen unser paulinisches Gleichheitsbekenntnis, da ist nicht männlich noch weiblich, nicht jüdisch noch griechisch, nicht Sklave noch Herr, radikal wiederbelebt wird, wenn unsere Position zu Demokratie und Gemeinschaft, zu Nächsten und Fernstenliebe unbiblisch verkürzt werden. Und ja, wenn wir herausgefordert sind, unsere Beziehung zu Israel in sehr harschen Konfliktzonen zu sortieren, dann ist ja eigentlich genug Stoff vorhanden. Konfliktvermeidung hilft da nicht. Bezüge zur Schrift sehr wohl. Auch wenn wir, wie die Rabbinen, keine Eindeutigkeit erwarten dürfen, aber Inspiration und guten Streit, aus dem alle etwas mitnehmen können. Ein Streit, der manchmal, nicht so oft oder vielleicht sogar eher selten, aber doch so starke Grenzlinien erfordert, wie sie geschichtlich immer mal wieder nötig waren. Wie jetzt bei den Gemeindekirchenratswahlen. Das ist auch jeweils ein Wagnis, diese Grenze zu ziehen. Aber es ist nicht größer als das der joanneischen Gemeinde. Und so lernen wir auch, dass wir aus diesem von Johannes und seiner Gemeinde erzählten Konflikt ganz sicher nichts über die Juden lernen, sondern motiviert werden, nach der Ehre Gottes in unserem Tun zu suchen. Denn wie Martin Buber schon über die hebräische Bibel sagt, was gleichwohl wunderbar unseren Text trifft. Die Scheidung, die in der Schrift Israels angesagt wird, kann keine zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden sein. Die Scheidung, die hier gemeint ist, vollzieht sich zwischen denen, die ihren Glauben wirklich machen, und denen, die ihn nicht wirklich machen. Amen.